Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Herzlich willkommen im Jahr 2026. Die Weihnachtspause ist vorbei, Johannes. Wir starten mit frischer Energie und vollem Elan ins neue Jahr. Und heute sofort mit einer voll besetzten Hydrogen Bar, Johannes.
Ja, wir haben wieder ein Interview angereiht hier und ganz, ganz energetisch ins Jahr 2026 zu starten. Also auch von mir ein herzliches Willkommen und ich wünsche euch ein gutes, gutes Jahr, das ihr jetzt vor euch habt. Und Wir freuen uns natürlich auch auf neue Inhalte, neue Diskussionen, neue Gespräche hier an der Hydrogen Bar und starten jetzt gleich da rein mit einem Thema, das wir bisher so noch nie eigentlich behandelt hatten.
Ja.
Aber umso mehr daher ein Zeichen für das gute Neue dieses Jahres. Aber du hast auch gesagt, wir sind voll besetzt. Wir haben nämlich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste bei uns. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Lukas Strohmeier und Thomas Geiger. Die kommen beide von Delphi Data Labs. Und ja, ein herzliches Willkommen an euch.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Johannes und Martin.
Ja, nicht so schüchtern, nicht so schüchtern. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Genau, ja, der Johannes hat schon gesagt, ihr kommt beide von Delphi Data Labs. Wir sprechen da natürlich in aller gebotenen Tiefe und Ausführlichkeit natürlich drüber. Wir haben uns ja ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, kennengelernt in Japan, was ja eigentlich ein schöner Zufall ist. Weil eigentlich sind wir gar nicht so weit ja auseinander. Ihr seid aus Österreich und wir ja, wie unsere Hörerinnen wissen, jetzt in Bayern zu Hause. Von daher ist der räumliche Abstand jetzt gar nicht so groß. Aber trotzdem, wie gesagt, haben wir uns in Japan getroffen. Und jetzt mag es ja einige Hörerinnen und Hörer geben, die euch noch nicht kennen, vor allem persönlich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht vom Unternehmen schon gehört haben, weil das Unternehmen ist ja jetzt auch schon, ja, jetzt einige Jahre eigentlich ja fester Bestandteil unserer Wasserstofffamilie sozusagen. Und da sprechen wir, wie gesagt, noch drüber. Aber trotzdem, vielleicht als Einstieg, wenn ihr kurz ein paar Sätze zu euch persönlich sagt, ich glaube, das wäre ganz hilfreich, um unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch ein bisschen im Weihnachtsurlaub sind, auch abzuholen und wieder in die Spur zu setzen.
Vielen Dank, da würde ich den Thomas den Vortritt lassen, nachdem die Japan-Reise auch für ihn die erste im Delphi-Team war und das gleich zu einigen guten Kontakten geführt hat. Also würde ich mal Thomas Geiger den Vortritt lassen.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, Lukas. Danke nochmal auch für die Einladung, lieber Johannes, lieber Martin. Ja, wie du bereits angeteasert hast, wir haben uns zwar in Japan kennengelernt, also gut 8000 Kilometer entfernt, obwohl wir räumlich gar nicht so weit getrennt sind und sprachlich würde ich behaupten, noch viel näher sogar aneinander sind, der Bayern und die Steiermark. Also es war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir mal bei euch im Podcast auftauchen im Endeffekt. Das war Schicksal, oder? Ja, mein Name ist Thomas Geiger. Ich bin seit Juli im Team vom Delphi Data Labs, also im Team von Lukas und Miro, aber bin schon etwas länger mit den beiden verbandelt. Also seit Juli offiziell als Chief Product Officer dort. Sprich, mein Hauptaugenmerk ist auf der Automatisierung unseres Produktes bzw. unserer Produkte und im Bereich Data Engineering, sprich im Aufbau unserer Datenpipelines, in der Automatisierung dieser Pipelines, in der Validierung, aber auch im Einbau von Machine Learning Modellen, diversen Analysen etc. Ich selbst habe einen Hintergrund in BWL, habe dort einen Bachelor gemacht in Graz, bevor ich dann im Master gemerkt habe, dass ich mich auch eher in eine technischere Richtung orientieren möchte und dann in die Richtung Wirtschaftsinformatik abgedriftet bin, habe damals circa zu diesem Zeitpunkt dann auch den Lukas kennengelernt, weil ich damals bei der Andritz AG in Graz als Werkstudent angefangen habe, beziehungsweise als Junior Market Analyst. Ja, war dort 4 Jahre tätig. Dann haben sich unsere Wege vorübergehend getrennt, aber nur auf einer professionellen Ebene, also rein persönlich auf einer freundschaftlichen Ebene. Also sind wir auch in dieser Zwischenzeit aktiv gewesen und noch enger zusammengewachsen. Habe dann einige Zeit lang bei einer Tochterfirma der Merkur Versicherung im Innovation Lab im Bereich Data Science gearbeitet, weil ich nebenbei auch noch einen zweiten Master in Data Science damals gemacht habe. Ob in diese Schiene, also in die Schiene des Data Science, Machine Learning etc. gekommen. Und es hat sich dann glücklicherweise ergeben, jetzt eben dieses Jahr, dass ich dem Delphi-Team beitreten durfte. Bin sehr froh darüber. im Team zu sein.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich kurz weitermachen. Lukas Strohmeier, ich bin neben dem Miro einer der beiden Gründer von Delphi Data Labs. Der Thomas hat es auch schon kurz angeteasert, als er Marktanalyse erwähnt hat, um ein bisschen zu lüften für diejenigen, die noch nie von uns gehört haben, was wir machen. Wir sind ein digitales Marktforschungsunternehmen mit einem starken Fokus auf industrielle Prozesse. Die Idee ist hervorgekommen aus unserem quasi Daily Workload und bei besagten früheren Arbeitgeber, den der Thomas erwähnt hat, und den Shortcomings, die wir dabei identifiziert hatten. Ja, also die Idee war prinzipiell für Industrienischen Markttransparenz zu schaffen, indem wir sämtliche Informationen, die weltweit in verschiedenen Industriesegmenten veröffentlicht werden, sammeln, reinigen, aggregieren und darauf basierend Management-Unterstützungstools entwickeln. Unsere Plattform im Wasserstoff- und Derivativbereich sammelt sozusagen Projekte weltweit, aggregiert diese basierend auf Projektfortschritt, auf Basis von gewonnenen Förderungen, auf Basis von gesicherten Finanzierungen, auf Basis von Engineering-Kontrakten, die schon vergeben sind. Und basierend auf diesen Informationen sagen wir sozusagen die Marktentwicklung voraus. Und ist aber nicht auf diese quasi Makroebene limitiert, sondern ist so angedacht, dass wir zu den Firmen und auch zu den einzelnen Projekten sozusagen wie Social Media Profile erstellen, dass ihr zu einem Unternehmen wie auch dem eurigen sozusagen eine History habt, dass ihr seht, welche Partner habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr, wo seid ihr aktiv. Also es ist wirklich ein Digital Twin von dem Markt und wird eben dadurch vor allem dazu verwendet, Transparenz zu schaffen und ein kleines bisschen den Markthochlauf zu beschleunigen. Also ist alles ein bisschen abstrakt, aber wenn man es dann mal eine Zeit lang verwendet, glaube ich, sieht man ganz gut, wo die Benefits liegen.
Ja, interessant. Jetzt, wir sind ja hier im Wasserstoff-Podcast und ihr seid ja auch sehr aktiv genau in diesem quasi, wie soll man sagen, Green Energy Bereich, auch mit Fokus auf Wasserstoff, auf das Hydrogen Dashboard, was ihr habt. Warum dieser Fokus? Weil jetzt, was du erklärt hast mit, wir haben einen Digital Twin von der realen Welt im Prinzip. Ich meine, das könnte ich auch für das Öl- und Gasgeschäft machen oder was auch immer. Da könnte man sagen, Wasserstoff, das ist so ein kleiner Markt im Prinzip. Macht es Sinn, da reinzugehen? Weil dann kleiner Markt heißt ja auch wenig Kunden und weniger Interesse. Oder ist es genau andersrum? Kleiner Markt heißt großes Wachstum.
Genau. Das Interessante an dem Marktsegment war, dass 2021, als wir mit dem Projekt begonnen haben, war ein unglaublicher Hype in diesem Thema. Und was wir beobachtet haben, war eine Opportunity für uns, da wir gesehen haben, dass auf einmal Konkurrenten aus den verschiedensten Industriezweigen in dieses neue, noch nicht wirklich sehr große Marktsegment hinein wollen und dadurch sich die Wettbewerbsdynamiken extrem umgedreht haben. Ja, wo wir herkommen aus einem Papier- und Zellstoff oder aus einem Wasserkraftsektor zum Beispiel, da kennt jeder sozusagen die anderen Marktteilnehmer. Ja, das sind relativ reife Marktsegmente. Aber durch den Druck der Dekarbonisierung, der ja dann doch jede Industrie quer durch die Bank betrifft, haben einfach sehr, sehr viele Firmen, viel zu viele Firmen dann, wie man, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen hat, versucht, in dieses neue Marktsegment hineinzukommen. Bedeutet, das hat im Vergleich zu anderen Segmenten, die wir in der Vergangenheit analysiert haben, die auch sehr, sehr starkes Wachstum gezeigt haben, wie zum Beispiel ein Entsalzungsmarkt, haben die deutlich, deutlich weniger Marktteilnehmer gehabt. Und ganz einfach diese Dynamik, die dadurch entstanden ist, auf einmal konkurrieren Automobilzulieferer mit Öl- und Gasunternehmen oder mit Spezialchemieunternehmen, hat einfach dazu geführt, dass die Firmen erstmal wissen müssen, ne, wer ist überhaupt aktiv, wer sind mögliche Konkurrenten, wer sind mögliche Partner, wer sind mögliche Kunden. Und diese extrem hohe Ungewissheit in diesem Wasserstoffsegment war eigentlich sozusagen unsere Markteintrittsopportunity.
Mhm. Ja. War das eine Sache, die ihr speziell jetzt in diesem, sozusagen jetzt im weitesten Sinne halt Wasserstoffmarkt festgestellt habt? Auch, dass da jetzt plötzlich Unternehmen miteinander Geschäfte machen müssen, sozusagen, oder in Austausch miteinander treten müssen, die vorher noch sehr wenig Berührungspunkte hatten? War das tatsächlich die Motivation?
Jein, also wir sehen das in vielen der neuen Sektoren. Ich glaube, was der Haupttreiber ist, dass einfach unsere Industrie, vor allem die Reifenindustriesegmente wie im Automobilsektor oder eben der Öl- und Gassektor, stehen eben vor einem massiven Druck, die nächsten Jahrzehnte zu meistern. Und dadurch sind diese Unternehmen auf der Suche, auf der einen Seite ihre eigenen Operations umweltfreundlicher zu gestalten, auf der anderen Seite aber natürlich sehr, sehr vieles auch im Maschinenbau oder wirklich Hardtech-Sektor auch neue Absatzmärkte zu finden. Mhm. Und was wir im Wasserstoffsektor sehen, sehen wir zum Beispiel auch sehr, sehr ähnlich jetzt im Carbon Capture-Sektor und mit dem Handel sozusagen von Zertifikaten und Carbon Credits, wo wir wiederum aber leicht andere Sektoren involviert sind. Ja, da sehen wir zum Beispiel dann eine Luftfahrtbranche, Beratungsbranche oder aber auch dann die großen IT-Dienstleister und Infrastrukturunternehmen wie Microsoft, also viel, viel aktiver in diesem neuen Marktsegment. Aber ich glaube, die neuen Marktsegmente haben einfach gemeinsam, dass verschiedenste Firmen in ein neues Umfeld treten und sozusagen selbst noch nicht genau wissen, ja, welche Möglichkeiten und Risiken vor allem aber auch sich in den neuen Feldern bieten. Also wir haben mittlerweile eben von diesem reinen Renewable-Wasserstoff unser Portfolio erweitert auf Carbon Capture sowie auch auf Biokraftstoffe und sämtliche Derivate von Wasserstoff, also Ammoniak, Methanol und synthetische Kraftstoffe, und sehen einfach da einen starken Treiber. Ja. Warum sind wir nicht im herkömmlichen Sektor Öl und Gas aktiv? Ganz einfach, weil es gibt genügend Bestandslösungen, die, sage ich mal, einen ähnlichen Teil abdecken, wie wir das schon tun. Und wenn du Jahrzehnte im Markt bist, dann wird irgendwo auch der Markteintritt für ein neues Unternehmen schwierig sein. Und deswegen haben wir uns eigentlich so zur Philosophie gesetzt, auf der einen Seite diese Arbeit eines Marktanalysten, zumindest den Rechercheteil und das Sammeln von Daten, weitestgehend zu automatisieren und uns aber gleichzeitig dann auch in den Segmenten immer auf neue Wachstumsmärkte zu fokussieren. Ja. Also was wir jetzt gerade auch auf der Pipeline schon haben, ist der Rüstungssektor und auch schon die Weltraumwirtschaft so als Next Frontiers für Delphi, ja, Data Labs.
Mhm. Ja, weiß gar nicht, was ich jetzt fragen soll, weil ich so viele Sachen im Kopf rumschwirren habe. Aber
überaus, ja.
Jetzt vielleicht die erste Sache, du hast gesagt, in den etablierten Branchen, da gibt es ja, oder gibt es Anbieter, die sowas Ähnliches wie ihr machen. Und gerade in diesen neuen dynamischen Bereichen, da habt ihr das Potenzial, quasi euren Platz zu erobern. Jetzt ganz blöd gesagt, könnte man sagen, was ihr macht, ist Daten zusammenbringen und aggregieren. Warum schafft es irgend so ein, sagen wir jetzt mal, einer, der im Öl- und Gasbereich diese Daten zusammenbringt, warum schafft er das nicht, das für Wasserstoff oder für Power-to-X zu machen oder Carbon Capture? Warum sind die so verhaftet in ihren quasi eigenen Branchen? Braucht man da das Fachwissen, um diese quasi technischen Zusammenhänge zu erkennen? Oder was ist da der Hinderungsgrund?
Es gibt tatsächlich keinen Hinderungsgrund. Und diese Unternehmen sind auch im Wasserstoffmarkt aktiv. Mhm. Der einzige Vorteil, den wir sozusagen haben, dass sie eben auch für dieses Segment nicht etabliert sind. Das heißt, es ist natürlich nicht ganz ein Level Playing Field, aber doch relativ offen. Ja. Und unsere USPs sind ganz klar die Datenqualität und auch die Usability in den Produkten. Und dadurch sehen wir da eben, oder mittlerweile sahen wir auch schon, ja, es ist jetzt auch schon 3 Jahre im Wachsen, das Unternehmen, dass wir da sehr, sehr gut mit den Bestandsanbietern konkurrieren können. Ja, viele von denen laufen sozusagen auf Datenarchitekturen, die Jahrzehnte alt sind und sind ja wirklich teilweise sehr, sehr große Unternehmen. Und unser zweiter Anspruch, der dann, sag ich da nochmal dazukommt, ist, dass alle großen Competitors eigentlich aus dem außer EU-Raum kommen. Ja, also das ist Nordamerika, ist ein stark vertretener Sektor für Research-Firmen, natürlich auch das Vereinigte Königreich, aber auch in Norwegen sind eben viele Research-Firmen ansässig, die historisch dann oft stark aus dem Öl- und Gassektor kommen. Ja. Und im deutschsprachigen Raum jedoch, beziehungsweise aber auch im gesamten EU-Raum, sieht auch die Anbieterlandschaft deutlich attraktiver aus für uns, um als neues Unternehmen da Marktanteile gewinnen zu können. Und gleichzeitig haben wir halt gegenüber allen anderen den USP, dass wir da sehr, sehr lean und eben sehr, sehr benutzerorientiert auftreten. Das heißt, ich glaube, in Datenqualität und Tiefe kann uns da in dem Bereich, den wir zurzeit abdecken, niemand das Wasser reichen. Wir haben natürlich auch unsere Einschränkungen. Ja, also wir sind wirklich so auf diesen ersten Schritt in dieser Value Chain fokussiert, also wirklich das Sammeln und Sortieren von Daten. Wenn es dann um die strategische Synthese geht, wo dann viel, viel mehr Manpower reingehört, wo man nicht so sehr automatisieren kann, da sind natürlich dann die etablierten Player ganz klar überlegen. Und deswegen ist da auch unser Ansatz auch, dass wir da gar nicht so sehr mit denen konkurrieren, sondern auf der einen Seite die Zusammenarbeit auch suchen, sozusagen als Datenlieferant auch für andere Marktforschungs- und Beratungsfirmen. Und das haben wir in den letzten 1,5 Jahren auch ganz gut aufbauen können, dieses sozusagen neue Segment. Und gleichzeitig ja dadurch eben auch wirklich unabhängig sein können und wir jedoch nicht dann von irgendwelchen Lobbys vielleicht beeinflusst werden, wenn es darum geht, wie ein Marktausblick jetzt gerade porträtiert wird. Ja, also da ist unsere Idee ganz klar, die Fakten zu erheben und die wiederzugeben.
Um vielleicht auf die ursprüngliche Frage, Martin, nochmal zurückzukommen, ob das die arrivierten Anbieter nicht auch machen könnten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie das können, beziehungsweise können würden. Aber vermute jetzt einmal, dass da Faktoren, vielleicht die kleinste Violine der Welt, auch eine Rolle spielen, dass einfach in den etablierten Branchen wie Oil and Gas oder andere Energiesektoren viel mehr Player schon aktiv sind, viel mehr Rendite natürlich auch möglich sind. Auf der anderen Seite sehe ich uns als Delphi Data Labs, wie der Lukas schon angemerkt hat, auch nicht wirklich als Konkurrenz, weil wir einen ganz anderen Ansatz der Datenanalyse, der Datenaufbereitung und der Predictive Intelligence im Endeffekt auch anstreben, weil was sind Market Reports normalerweise? Das sind meistens eher frontal gelieferte Datenvisualisierungen, beziehungsweise Self-Service BI war in den letzten 10, 15 Jahren ja auch ein großes Thema mit dem Aufkommen von Power BI und Tableau, wo du einfach ein Dashboard hinkriegst, mit dem du dir selbst deine Daten zusammensammeln kannst, je nachdem, wie du sie brauchst. Das ist nicht unbedingt unser Ansatz, das ist mehr in die Richtung, was ist passiert, warum ist es passiert? Unser Ansatz ist da eher zu sagen, okay, wie kann ich daraus ableitend wirklich Empfehlungen geben? Wie kann ich meinen Nutzern und Nutzerinnen wirklich Tools zur Verfügung zu stellen, um mit natürlicher Sprache zum Beispiel einfach zu fragen, wie sieht mein Absatz vom Produkt X in Markt Y in den letzten Perioden aus? Wie hat sich dieser im Gegensatz zu vorangegangenen Perioden verändert? Warum ist das so? Wie sieht die Marktlage aus? Wie sieht das in Zukunft aus? Also wirklich Informationen ad hoc mit natürlicher Sprache abzufragen und das mit diesem Ansatz ein Produkt zu entwickeln und zu wachsen, ist natürlich in einem wachsenden Markt einfacher, in einer Nische einfacher. Wenn sich das Ganze dann natürlich etabliert hat, kann man das relativ gut auch auf andere Industrien skalieren und quasi als ergänzendes Angebot dann auch zur Verfügung stellen.
Ja, verstanden. Lukas, jetzt hast du vorhin ganz am Anfang erwähnt, diese Jahre 2021, 22, 23, eben halt als ihr so losgelegt habt, war natürlich diese Phase, die ja so landläufig jetzt mittlerweile schon als die Hype-Phase eigentlich ja beschrieben wird, was das Thema Wasserstoff angeht. Wir haben alle jetzt schon x-mal auch diese Grafik gesehen, auch dass das halt diese Jahre waren, wo die Bubble sozusagen halt ganz oben war. Jetzt geht es wieder runter gerade in der Zeit und man hofft dann irgendwann, ja, stabilisiert sich irgendwann auf irgendeinem Niveau. Aber war wahrscheinlich für euch ja spannend auch zu sehen, jetzt gerade in den ersten Jahren, jetzt halt 21, 22, 23, da sind ja viele Projekte vorangetrieben worden oder angestoßen worden, die sich dann, ja, speziell natürlich jetzt im letzten Jahr oder im Jahr davor, so ein bisschen auch wieder in Luft aufgelöst haben, weil dann eben die Rechnung und die Wirtschaftlichkeit ja dann doch nicht so gestimmt haben oder so aufgehen, wie man sich es damals gedacht hätte. Würdet ihr sagen, es gab damals in dieser Hype-Phase ein Problem sozusagen mit der Datenlage? Wurde da nicht genügend jetzt quasi Rechercheleistung hineingesteckt, bevor solche Projekte auch dann announced worden sind? Oder war das Problem vielleicht in der Phase damals eher, es gab noch nicht genügend Daten, auf die man solche Entscheidungen hat fußen können?
Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren zu beleuchten. Wenn man sich rein die Projektebene anschaut, dann glaube ich, liegt man absolut im Soll. Also wir haben uns für unseren Vorhersage-Algorithmus Vergleichshistorien aus dem Öl und Gas und aus dem Renewable Energy Bereich quasi herangezogen. Was man da gesehen hat, ist eigentlich, dass in der Vergangenheit von angekündigten Energieprojekten, wenn sie sehr, sehr early stage sind, eigentlich nie mehr als 20% gebaut worden sind. Das heißt, ankündigen kann man relativ schnell mal. Ja. Und ja, die Pipeline ist an Projekten ist unglaublich groß. Und natürlich sind die Mehrheit der Projekte daher nicht lebensfähig und es werden auch weiterhin Projekte gecancelt werden in der Zukunft. Zusätzlich kommt aber noch dazu, dass viele Projekte, die angekündigt worden sind, dann auch nie offiziell gecancelt werden. Also zum Beispiel in unserer Methodologie haben wir dann hinterlegt, dass wenn ein Projekt so 2 Jahre keinen Fortschritt zeigt, dass es dann automatisch sozusagen auf den Stapel kommt. Und ja, also das, sag ich mal, das ist mal ganz normal. Ich glaube, was so zu dieser Verzerrung wirklich geführt hat, warum die Erwartungen dann so stark von der Realität abgekoppelt waren, war, glaube ich, dass der politische Sektor viel zu hohe Ziele gesetzt hat. Ja. Also so gut wie jedes Land hat in den letzten 7 Jahren eine Wasserstoffstrategie entwickelt. Und ja, bei diesen nationalen Wasserstoffstrategien, glaube ich, da wurde ganz klar zu wenig auf wirkliche Machbarkeit und Realisierungsmöglichkeiten geschaut. Ja, also ich glaube, da wurden oft basierend von dem einen Land wurden dann Ziele fürs eigene Land quasi abgeleitet und die wurden kommuniziert. Und ja, dann gab es noch die Climate Pledges von sehr, sehr großen Unternehmen, die ja auch immense Ziele kommuniziert hatten. Also ein gewisser australischer Bergbaukonzern ist da immer sehr, sehr weit vorne gewesen, wenn es darum ging, hohe Ziele an Wasserstoffkapazität bis 2030 zu installieren. Und da, glaube ich, gibt es dann natürlich so ein Problem. Ja, auf der einen Seite weiß man, wie sich Industrien entwickeln, ja, vor allem ja dann doch schwer Industriesektoren wie ein Wasserstoffsektor, ja, der eigentlich eine chemische Prozessanlage ist und dadurch auch recht komplex. Und gleichzeitig aber sagen teilweise sehr, sehr große internationale Börsenkonzerne auf dem Climate Pledge, sie machen das fix bis 2030. Dann siehst du nationale Regierungen, die rausgeben, das ist so. Wir werden 10 Gigawatt installiert haben an Elektrolysekapazität im Jahr 2030. Und natürlich springt man dann, glaube ich, das ist dann auch natürlich, ne? Weil irgendwem musst du dann auch vertrauen. Und ja, basierend auf dem geht dann der Markt weiter. Wenn wir sehen, wie sich auch unsere eigenen Vorhersagen, sag ich mal, entwickelt haben, wie sich der Markt bis 2030 entwickeln wird, ist, wir mussten da auch ein bisschen natürlich runtergehen. Ich glaube, wir waren prinzipiell ein bisschen konservativer als viele anderen. aber es gibt sehr, sehr viele Ungewissheiten. Also wir sind kein Freund von oder keine Freunde von langfristigen Vorhersagen. Gerade in so einem Anlagenbaubereich kannst du extrem gut vorhersagen, wie wird sich der Jagd in den nächsten 5 Jahren entwickeln, weil so ein Projekt, das in 5 Jahren fertig sein muss, muss schon relativ weit fortgeschritten sein zum heutigen Zeitpunkt, um dann halt so wirklich realisiert zu werden. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, wird dann einfach unglaublich unsicher. Die makropolitischen Rahmenbedingungen haben gedreht, dann Zinssätze erhöht, nicht nur bei uns, sondern auch in den USA und anderen Ländern. Und es hat ja dann nicht nur den Wasserstoffsektor hart getroffen, sondern eigentlich die ganze erneuerbare Energiebranche. Also wenn man sich auch die Offshore-Wind-Auktionen anschaut in den letzten 2 Jahren, sieht man, dass das bei Weitem nicht nur den Wasserstoffsektor betrifft. Ja,
ist super interessant und ein sehr gutes Stichwort für das nächste Thema, nämlich wie ist eigentlich der Zustand der Branche. Ich muss nur sagen, die Zeit ist leider wieder enteilt und wir sind eigentlich schon am Ende von der Episode. Darum würde ich das jetzt als richtigen Cliffhanger lassen und dass wir vielleicht in der nächsten Woche wirklich damit starten, wie sieht es denn aus mit dem aktuellen Zustand? Gerade wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Aber bis dahin auf jeden Fall erstmal ein herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier über eure Erfahrungen, über Delphi Data Labs gesprochen habt. Und ja, wir freuen uns, wenn wir nächste Woche nochmal zusammenkommen.
Perfekt.
Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Und an die Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet oder wenn ihr mit Thomas und oder Lukas in Kontakt treten möchtet, dann nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Wenn ihr Nachrichten für Lukas oder Thomas habt, dann schreibt das am besten einfach dazu und wir leiten es dann entsprechend weiter. Ihr könnt auch das Kontaktformular nutzen, das ihr auf unserer Webseite findet, www.hydrogenbar.de. Auch das ist ein Weg, um mit uns in Kontakt zu treten. Und ansonsten natürlich, wenn ihr euch über Lukas und Thomas und über Delphi Data Labs noch weiter informieren wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da findet ihr die Links, denen ihr folgen könnt, um euch da mehr ins Detail einzulesen. Und ja, als Abschluss, so wie es der Johannes schon gesagt hat, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch am nächsten Mittwoch wieder einschaltet, wenn wir unser Gespräch fortsetzen. Eine schöne Woche wünschen wir euch. Bis dahin alles Gute. Servus.
Bis dann.